Über einen Psalm bei mir in der Bibel steht eine Überschrift. Und ich habe hier und da an manchen Stellen was dazu geschrieben, hier und da mal ein Datum dazu geschrieben und ein Datum steht auch bei diesem Psalm. Mein Lieblingspsalm während des Militärdienstes 1982 bis 84. Und diesen Psalm würde ich gerne mit euch zusammen lesen wollen. Ich denke mal, es wird uns allen gut tun, wenn wir dazu aufstehen. Wir haben jetzt lange gesessen und dann lese ich diesen Psalm. Es sind nur 14 Verse. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hüte am Tage des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn, denn du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad, um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalt hat, schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Wir können uns wieder setzen. Es ist ein Psalm voller tiefer Gedanken. Es ist ein Psalm, dessen Bekenntnis wir kaum über unsere Lippen aussprechen können. Es ist so gewaltig, so groß. Und es sind sehr viele Gedanken, sehr wertvolle Gedanken in diesem Psalm. Heute Nachmittag, angesichts der nächsten Minuten, wo wir uns da reingucken wollten in diesem Psalm, wollte ich einfach ein paar Gedanken schwerpunktmäßig betonen. Einmal, der Psalmschreiber, der spricht hier mehrere Bitten aus. Er beginnt mit einem gewaltigen Bekenntnis dessen, was Gott für ihn bedeutet. Und nachher spricht er auch Bitten aus. Aber wir wollen uns etwas anschauen, die eigentliche Bitte, die er ausspricht hier in diesem Psalm. Was ist diese Bitte und warum gerade diese Bitte? Dann würde ich gerne mit euch zusammen ein paar Gedanken darüber austauschen. Was sind dann die Folgen, wenn das geschieht, was der Psalmschreiber sich erbeten? Folgen zunächst einmal für mich selber, für den Psalmschreiber selber, aber dann auch für Menschen in seiner Umgebung. Das gewaltige Bekenntnis. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Jeder von uns weiß es. Und auch die kleinsten Kinder, die wissen, wie doch Dunkelheit im Verglichen zum Licht so unangenehm ist. Wie gerne sehnt man sich dem Licht entgegen, die wir älter geworden sind, wenn wir mal nicht schlafen können. Wie gerne schauen wir aus dem Fenster raus. Wann kommt endlich mal? Wann scheint wieder die Sonne? Kleine Kinder, die bitten, ein Licht anzumachen. Es ist zu dunkel. Dunkelheit ist nicht etwas, was ursprünglich zu unserem Dasein gehörte. Aber der Mensch war Gott ungehorsam. Und er begab sich in die Dunkelheit hinein. Aber hier dieses gewaltige Bekenntnis. Der Herr ist mein Licht. Mitten in die Dunkelheit hinein. Und jeder von uns weiß, wenn man eine kleine Kerze anzündet, in einem Zimmer, wo es stockdunkel ist, wenn ein kleines Licht leuchtet, weicht die Dunkelheit. Und er sagt, der Herr ist das Licht in die Dunkelheit meines Lebens. Der Herr ist mein Heil, mein Glück, meine Sicherheit, wird das Wort auch noch anders übersetzt. Wie gewaltig dieses Bekenntnis. Der Herr ist derjenige, der Heile macht, bei dem ich sicher bin, bei dem ich glücklich bin. Und das dritte Bekenntnis, der Herr ist meines Lebens Zuflucht oder meine Kraft. Wörtlich heißt das meine Schutzburg, wohin ich mich verstecken kann, wo ich sicher bin. Und dann schreibt er über Übeltäter, über Feinde, die über ihn herkommen und ihm Schaden einrichten wollen. Die Worte, die er gebraucht, sind schon sehr, sehr deutliche Worte, die mein Fleisch fressen wollen. Fleisch in der Bibel ist schon für den Körper, aber auch für unsere menschliche Existenz hier auf Erden, die mir praktisch den gar ausmachen wollen. Das sind meine Feinde. Aber der Psalmschreiber bekennt sich, der Herr steht aber drüber. Er ist mein Licht. Er ist mein Heil. Er ist meine Schutzburg, wo ich mich verstecken kann. Bestimmt habe ich dieses Beispiel auch schon mal erzählt, aber wenn ich diesen Psalm lese, seine ersten Verse und vor allem auch den Vers 3 dann später, wenn er davon sagt, dass sogar wenn sich ein Heer gegen mich lagert, auch dann werde ich nicht Angst haben. Und sogar wenn ein Krieg sich gegen mich erhebt, auch dann bin ich vertrauensvoll. Und irgendwie finde ich mich immer wieder an einer bestimmten Stelle. Ich bin eigentlich sehr vergesslich. Dinge und Begebenheiten, die in der Vergangenheit geschehen sind, die können aus meinem Gedächtnis verschwinden. Und manchmal brauche ich da Erinnerungen. Aber dieses Bild ist so deutlich mir vor Augen. Das ist vor allem in den ersten Monaten meines Militärdienstes bei der russischen Armee, habe ich in einer großen, das war eine große Raffinerie, ein großer Raffineriebetrieb. Es war in der Gegend, wo Erdöl gewonnen wurde. Und da haben wir als Soldaten auch mitgearbeitet. Und ich finde mich aber immer wieder auf einer dreckigen Matratze. Diese Matratze lag irgendwo ganz oben versteckt in den verwinkelten Rohren. Da waren so dicke Rohre, die da in dieser Halle führten. Und irgendwo haben Soldaten da eine Matratze hingeschleppt, wo man sich ausruhen konnte. Denn zwei Dinge fehlten immer, Schlaf und Essen. Und die Matratze war wichtig. Und irgendwie hatte ich sie auch entdeckt und konnte mir da auch eine gewisse Zeit konnte ich da auch verbringen. Und da habe ich mein Evangelium aus dem Stiefel herausgeholt. Ich habe es immer wieder verstecken müssen. Und dann habe ich das kleine Evangelium rausgeholt mit den Psalmen zusammen. Und dann las ich diese Verse. Und wenn ich diesen Psalm lese, dann sehe ich mich da auf der Matratze liegen. Ich lese diese Verse, Tränen laufen mir über die Augen. Ich erinnere mich an die Bedrohungen, die immer wieder ausgesprochen werden. Wir werden dich ins Gefängnis stecken, wir werden dich bestrafen, weil du an Gott glaubst, weil du nicht spurst und so weiter. Aber dann lese ich diese Verse, versuche mir die einzuprägen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist meine Schutzburg. Auch wenn viele Feinde sich gegen mich erheben, du bist derjenige, der mir die Angst nehmen kann. Und ich kann bestätigen und sagen, dieses erste Jahr, das doch mit einigen Schwierigkeiten verbunden war, das war ein besonderes Jahr in meinem Leben. Und diese Geborgenheit und Sicherheit, die ich immer wieder in meinem Herzen tragen durfte, trotz der Drohungen, das werde ich nie vergessen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das konnte ich mir nicht nehmen, aber ich habe geglaubt daran, steht in der Bibel. Dann darf ich diese Verse zitieren, darf ich sie gewissermaßen auf mein Leben anwenden. Aber wenn ich diesen Psalm weiterlese, dann merke ich, dass der Psalmschreiber neben den anderen Bitten, er bittet vor allem darum, dass der Herr ihn nicht verlässt, dass er ihn nicht aufgibt. Aber dann schreibt er oben drüber eine eigentliche Bitte, die er ausspricht. Und das ist der Vers 4. Und da lesen wir: Eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Was ist die eigentliche Bitte dieses Psalmschreibers? Er sagt: Ich will bei dir sein. Ich will in deiner Nähe sein. Man könnte ja sagen, du hast so viel Probleme um dich herum. So viel strömt auf dich ein. Du hast so viel Druck. Warum diese Bitte? Bitte doch um Befreiung. Bitte doch um eine andere Gelegenheit, andere Situation. Nein, er bittet dieses Eigentliche. Er ist da sehr, sehr zielstrebig, weil er weiß, wenn ich das habe, dann habe ich alles. Dann verändern sich die Umstände vielleicht nicht sofort um mich herum. Dieser Druck von Menschen oder Situationen ist vielleicht weiter da. Aber ich brauche dich. Und daher bittet ihr: Nur eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn, Gott, bei dir zu bleiben. Das ist das Eigentliche. Aber warum gerade diese Bitte? Die Bibel lehrt uns sehr eindeutig, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat. Nach dem Ebenbild Gottes sind wir geschaffen worden. Gott hat in uns Menschen seine Wesenszüge hineingelegt. Gewissermaßen seine Herrlichkeit, seine Eigenschaften hat Gott in uns hineingelegt, und Gott hat gesagt: Ein Mensch nach meinem Ebenbild. Aber es ist Finsternis in das Leben der Menschheit hineingekommen. Der Mensch hat Gott den Rücken gekehrt und war Gott ungehorsam. Und dieses Ebenbild wurde zerstört. Es ist nur ein Zerrbild geblieben, aber doch gewisse Eigenschaften, gewisse Merkmale sind noch da, sind geblieben beim Menschen. Und das allein gibt uns Ahnung davon, warum es so viele Religionen gibt, warum der Mensch immer wieder auf der Suche ist, weil er diese Sehnsucht nach dem Ewigen, die ist in unseren Herzen. Aber dafür kam Jesus Christus, um das ganze Zerrbild, die ganze Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und wir lesen sogar in Jesaja 53, dass er so entstellt war, dass kein Mensch an ihm wohlgefallen hatte, weil er das ganze Böse von uns Menschen auf sich nahm. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, die Ebenbildlichkeit Gottes in uns wiederherzustellen. Und jetzt spricht die Bibel davon, dass es möglich ist, die göttlichen Eigenschaften, das göttliche Wesen wieder anzuziehen. Die Bibel gebraucht diese Worte. Und gleichzeitig sagt die Bibel, auch wenn wir mit dem Zeitpunkt unserer Bekehrung, mit dem Zeitpunkt der Wende zu Gott wiederhergestellt werden, und die Bibel sagt, Gott hat uns verherrlicht, sein Wesen wieder in uns zurückgelegt. Und gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass wir darin wachsen sollen, in diese Ebenbildlichkeit Gottes. Und daher nach Römer 8, 29, da wo die Bibel sagt, dass alles dient zum Besten denen, die Gott lieben, auch Schwierigkeiten. Gott gebraucht sie, um mich zu erziehen, um mir sein Wesen immer mehr zu eigen, dass dieses sein Wesen immer mehr zu eigen wird für uns Menschen. In einem evangelistischen Studentenkreis, wo Studenten sich trafen, um die Bibel zu lesen, stand einer auf und sagte, jetzt im Ernst, sagt er, das ist meine ernste Frage, warum bin ich hier? Eigentlich interessiert mich das nicht, eigentlich will ich das gar nicht wissen über das ganze Thema, über Gott und die Welt, aber irgendwie ich merke, ich bin auf der Suche, ich muss suchen, ich muss das weitersuchen. Dieses Ebenbild Gottes tragen wir in uns und es ist sehr interessant zu sehen, wie Menschen, die das verstanden haben, die das nochmal in ihrem Leben verstanden haben, Gott ist die Quelle des Lebens. Und gerade in Zeiten besonderer Not, und das lesen wir mehrfach in der Bibel, aber ich denke mal, das kennen wir auch in unserem Leben, in Zeiten der besonderen Not wünschen wir uns nichts mehr als die Nähe Gottes. Die Nähe Gottes als sein Trost, ihn selber, weil wir ahnen, wenn Gott da ist, dann ist alles da. Dann ist das Licht, dann ist der Schutz, dann ist die Sicherheit, dann ist das Glück, dann ist die Schutzburg. Die Situation um mich verändert sich nicht, aber die Folgen sind da. Und daher, wenn wir darüber sprechen, warum diese Bitte? Weil das so entscheidend ist. Und das hat der Psalmschreiber David so gut verstanden. Wenn ich Gott habe, wenn Jahwe auf meiner Seite steht, dann habe ich alles. Und dann beschreibt er die Folgen, die er selber erleben darf. Und dieses Bekenntnis, was er am Anfang ausspricht, es ist schon sein Bekenntnis. Und wir merken, wie sein Glaube an Gott fest geworden ist. Es ist sein Bekenntnis. Er spricht das aus und er sagt, auch wenn sich große Schwierigkeiten in mein Leben reinkommen werden, Gott, du bist derjenige, der mein Glück, mein Licht und meine Zuflucht ist. Und er merkt das. Und die Folge von dieser Bitte, die der Psalmschreiber hier ausspricht, ist ganz einfach Glaube. Er glaubt Gott. Er glaubt, auch wenn ich das momentan vielleicht jetzt gerade noch nicht erlebe, ich weiß das. Gott, du bist bei mir. Er glaubt Gott. Und daher spricht er in Vers 6, nee, in Vers 5 nochmal, er wird mich bergen. Es ist in der Zukunft, aber er wird das tun. Gott wird mich bergen in seiner Hüte am Tag des Unheils. Er sagt nicht, dass der Tag des Unheils nicht kommen wird. Aber er sagt, ich weiß genau, Gott, bei dir werde ich mich verstecken können. Er wird mich bergen, er wird mich verstecken im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen, auf einen sicheren Grund wird er meine Füße stellen und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich dir opfern in deinem Zelt. Was sind die Folgen dieses Gebets, dieser tiefen Sehnsucht, diesem Suchen, den wir als Menschen suchen können? Denn was suchte der Psalmschreiber? Die Freundlichkeit des Herrn. Und er wollte nachdenken in seinem Tempel. Die Freundlichkeit des Herrn wird in anderen Übersetzungen übersetzt mit Gottes Lieblichkeit. Im Russischen heißt das Gottes Schönheit. Seine Eigenschaften, all das Gute, seine Güte, die Summe seiner Eigenschaften. Da wollte der Psalmschreiber hin. Über die Freundlichkeit des Herrn nachzuschauen, sie mir vor Augen zu führen, darüber nachzudenken. Das war sein Ziel und das Folge daraus. Entsteht Glaube. Was entsteht noch? Mitten in der Bedrängnis, es entsteht Freude. Was sagt er hier? Vers 6, Opfer voller Jubel. Jubel ist mehr als nur Freude im Herzen und ein Gesicht, was das nicht ausdrückt. Es ist in dem Fall mit lautem Rufen verbunden, mit einer Freude, die alles andere als Gleichgültigkeit ist, eine Freude, die zum Vorschein kommt. Das sind die Folgen dessen, wenn der Mensch in Gottes Nähe ist, und die Folgen erlebt der Psalmschreiber für sich selbst. Und was ist aber in Zeiten des Versagens? Ich komme da nochmal zurück. Ich sprach davon, dass es auf jeden Fall der Lieblingspsalm von mir war während meiner Dienstzeit. Aber es kamen Tage, wo es einfacher wurde, wo es lockerer wurde. Und dann, aber auch später im Nachhinein, merkte ich, dass es kamen viele Beschäftigungen, viele andere Dinge, die man auch tun könnte. Man könnte sich sehr dem Sport widmen oder anderen Sachen sich widmen. Und das Bleiben beim Herrn gefährdet ist. Das Bleiben beim Herrn schon wichtig, aber irgendwo auf den zweiten Plan tretet und dementsprechend auch das Erleben des Herrn nicht so vordergründig ist. In der Gefahr stehen wir immer. In der Gefahr stehen wir immer. Aber auch Zeiten der Versuchung, wir lasen das in Psalm 42, der Psalmschreiber wünscht sich das, ins Haus des Herrn zu kommen. Wie ein Hirsch, der nach Wasser schreit, so schreit seine Seele zu Gott, nach Gott. Aber es ist noch nicht da, aber er glaubt und weiß, es wird kommen. Ich werde mich vor dir, ich werde dich erleben können. Aber die Bibel sagt auch an einer Stelle, und das lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, da stellt er sich ja vor, und die ganzen Zeichen, die er tut, ist der Ausweis seiner Göttlichkeit, seiner göttlichen Herkunft. Das sollten die Menschen sehen, so wie Nikodemus das ausspricht. Wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, weil das, was du tust, das kann kein Mensch tun. Wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Das war das Ziel der Zeichen. Und nun beschreibt das Johannesevangelium Ende des zweiten Kapitels, es gab auch viele andere Menschen, die diese Zeichen sahen und die glaubten, Jesus, du kommst von Gott. Aber was geschieht? Gott vertraute sich ihnen nicht an. Sie konnten die Nähe Gottes nicht in ihrem Alltag erleben. Warum nicht? Weil Gott ihr Herz kannte. Und in ein paar Verse später, im siebten Kapitel, lesen wir, dass Menschen, wer sind die Menschen, die Gottes Nähe, Gottes Antworten in erster Linie erleben werden? Natürlich kommen Zeiten der Versuchung, Zeiten der Dunkelheit, auch bei gläubigen Menschen. Aber in der Stelle sagt die Bibel, Menschen, die nicht bereit sind, Gottes Willen zu tun, oder andersrum, Menschen, die bereit sind, Gottes Willen zu tun, die werden es erkennen. Die werden Gottes Nähe erleben können. Die werden Gott erleben können. Und Jesus vertraute sich den Menschen nicht an, weil er kannte ihr Herz. Gott kennt unser Herz. Und der Ruf der Bibel ist so deutlich, auch bei Versagen, auch wo du merkst, es haben sich Dinge in mein Leben hineingeschlichen, von denen ich Abstand nehmen sollte. So möchte ich heute Morgen das als Ermutigung vorlesen aus Hebräer Kapitel 12, wo die Bibel uns zuruft und sagt, lasst uns auf Jesus schauen. Hebräer Kapitel 12. Denn die Sünde kann uns umstricken, kann uns umwickeln. Ich lese einfach diese Verse. Deshalb lasst uns, die wir so eine große Wolke an Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den von uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir sprachen eingangs davon, warum gerade diese Bitte nach der Nähe Gottes? Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott möchte sein Wesen in uns hineingeben. Wir sind verherrlicht worden, aber wir wachsen da noch drin. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Und weil Jesus Christus das offenbarte Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes, weil Jesus sie uns Menschen gebracht hat, deswegen sollen wir ihn in erster Linie anschauen, damit wir nicht müde werden auf unserem Weg, damit wir nicht ermatten. Und das Bleiben bei Gott, dieses Wohnen in seinem Haus, in seiner Nähe zu verweilen, das hat Folgen für uns selber, aber auch für Menschen in unserer Umgebung. Und wenn wir zurück zu diesem Psalm kommen, im letzten Vers spricht der Psalmschreiber diese Ermutigung und da sieht er Menschen um sich herum und er spricht diese Worte aus. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Harre auf den Herrn. Jetzt sieht er nicht nur seine Situation, sondern er sieht auch die Menschen um sich herum. Er ist bereit, Opfer zu bringen, Bekenntnis zu bringen. Die Bibel spricht davon, dass wir mit unserem Mund Gott Opfer bringen können, Gott Dankesopfer bringen können. Und die Bibel spricht davon, dass bei gläubigen Menschen, die in Gottes Nähe verweilen, Frucht entsteht. Nicht eine Frucht, die wir irgendwie produzieren müssen, wo wir uns besonders anstrengen müssen, sondern eine Frucht entsteht da, wo Menschen in der Nähe Gottes verweilen. Und so war das Beispiel des Psalmschreibers sehr, sehr ansteckend. Seine Erfahrungen mit dem Herrn, sein Erlebnis, Gott ist mein Licht, mein Heil, meine Schutzburg, das war eine Ermutigung auch für andere Menschen um ihn herum. Und er spricht dieses Bekenntnis, den Vers davor. Es ist eine Schwurformel, in der die zweite Hälfte nicht ausgesprochen wird. Wieder ein ganz, ganz starkes Bekenntnis. Er sagt, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Und die zweite Hälfte spricht er nicht aus. Das heißt, ich bin mir sicher, ich werde das Gute des Herrn schauen im Land der Lebendigen und daher der Blick für Menschen um sich herum. Gott ist unsere Zuversicht und Freude. Ich hörte ein Zeugnis von einem Jugendlichen, nicht aus unserer Jugend, der erzählte, dass sie sich die letzte Zeit doch viel mit dem Gedanken der Mission beschäftigt haben in der Jugend und Einzelne haben so sich nochmal getroffen und die Bibel nochmal untersucht, was sagt Gott über einen evangelistischen Lebensstil in dieser Welt, über mein Zeugnis mit Menschen und er sagt, und wir merken die Folgen davon, junge Menschen eignen sich Gottes Gedanken an, dass es Gott wichtig ist, dass das, was wir erleben, die Folgen der Zeit, die wir in seiner Nähe verbringen, dass Gott möchte, dass wir das weitertragen in die Welt hinein. Und so sagt dieser junge Mann, erzählt dieses Zeugnis. Und jetzt wird auf Jugendstunde nicht nur als Gebetsanliegen gesagt, dass ich habe demnächst eine Prüfung oder etwas, wo ich eine Prüfung ablegen muss oder einen Test, betet dafür. Es ist gut, wenn wir für Prüfungen beten, das sollen wir machen. Aber er sagt, der Blick hat sich etwas geweitet. Jetzt beten wir konkret für Menschen. Könnt ihr für meinen Arbeitskollegen beten? Könnt ihr für meinen Mitschüler beten? Er kennt Jesus noch nicht. Und das möchte die Bibel, weil das ist so ansteckend, diese leuchtende Augen wieder zu sehen bei Menschen, die mit Gott eigentlich abgeschlossen haben, aber die diesem Ruf folgen, hoffe auf den Herrn. Und Menschen, die Gott vertrauen, die dürfen das erleben, die sich zu Gott wenden mit ihrem ganzen Wesen, die dürfen das erleben, wie Gott sich ihnen offenbart, Sünden vergibt, ihnen eine Zukunft gibt und wie Martin das erzählt hat, Menschen, die in einen falschen Zug gestiegen sind, die merken, dass die Richtung ist falsch und was das heißt, wenn man umsteigt und nach Hause fährt, weil man das verstanden hat. Da gehöre ich hin, zu meinem Vater. Das ist die einzige Bitte, die größte Bitte, die ich ausspreche. Gott, ich lese diesen Vers. Eins habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Es ist anfechtbar. Jeden Morgen, jeden Tag wird diese Bitte auf die Probe gestellt. Aber wir dürfen darin wachsen und wir dürfen uns an dem Herrn freuen. Und er möchte in unserem Leben teilnehmen. Er möchte, dass Früchte entstehen aus der Verbundenheit mit ihm. Gott segne uns dabei. Amen.